Liebe Schwestern und Brüder, dass ein Präsident sein erstes Amtsjahr als großartigste Bilanz aller Zeiten beklatscht, das ist durchsichtig und einfältig. Die volkswirtschaftlichen Daten lehren, alle großen Wirtschaftsräume, Amerika, Europa, China, die Schwellenländer, alle wachsen gleichzeitig. Das beklatschte Wachstum rührt also nicht her von der Agenda eines Immobilienmilliardärs. Wenn zwei Bekannte sich gegenseitig Bilder auf den Tisch klatschen, meine Frau, mein Auto, meine Villa, meine Yacht, dann ist das durchsichtig und leider nicht nur einfältig. Diese Werbung hat auch etwas Heimtückisches. Sie bleibt haften. Weshalb sonst würden wir uns noch erinnern an diesen Werbespot vor Jahren? Nein, dieser Werbespot ist im tiefsten nicht nur elitär und abgehoben, sondern auch in uns steckt ein Stück von diesem Schaulaufen, von diesem Bilanzaufpolieren. Zum Jahreswechsel verfasste ich zum allerersten Mal so etwas wie einen Familienjahresrückblick. Also bisher fehlte mir als Gemeindepfarrer am Jahresende nach 10 Gottesdiensten innerhalb von 7 Tagen, da fehlte mir einfach die Lust zu einem Rundschreiben. Also jetzt dieser Rückblick und dann die Frage, was hebe ich hervor? Was lasse ich weg? Wie bewerte ich? Vor 14 Tagen besuchte ich in München einen alten Schulfreund, 42 Jahre hatte ich ihn nicht mehr gesehen. Eine wunderschöne, berührende Begegnung. Gleichzeitig die Erkenntnis, unsere Biografie, die gibt es so nicht. Es gibt immer nur eine Erzählung, die wir zu unserer Biografie machen. Meine Biografie immer eine Auswahl von Ereignissen. Meine Biografie immer bestimmt von dem, wie ich meine Geschichte deute. Wie erzählen wir unsere Lebensgeschichte? Erzählen wir unser Leben als Leidensgeschichte von Verwundungen, Enttäuschungen, wie Menschen uns böse mitspielten. Unsere Lebensgeschichte, eine Kette von Verletzungen, Klagen und Fragen. Oder erzählen wir von Herausforderungen, die wir meisterten, von Arbeitseinsatz und Geschick, die zum Erfolg führten. Unsere Lebensgeschichte, eine Linie von Aufstieg, Erfolg und Gewinn. Wie erzählen wir unsere Lebensgeschichte? Eher klagend, eher prahlend? Hören wir auf die Lebensgeschichte des Paulus aus 2. Korinther 11 und 12 und achten wir darauf, wie Paulus seine Lebensgeschichte erzählt.
Ich sage es noch einmal. Niemand soll meinen, ich sei ein törichter Narr. Was ich aber jetzt sage, rede ich wie ein Narr. Das liegt in der Natur der Angeberei. Was auch immer jemand in seiner Anmaßung vorbringt, das kann ich genauso gut vorbringen. Diese Leute sind Hebräer? Ich auch. Sie sind Israeliten? Ich auch. Sie sind Nachkommen Abrahams? Ich auch. Sie dienen Christus? Ich noch viel mehr. Ich habe mich weit mehr abgemüht. Ich war öfter im Gefängnis. Ich habe viel mehr Schläge bekommen. Ich war wieder und wieder in Lebensgefahr. Von den Juden habe ich 5-mal die 40 weniger einen Peitschenhiebe bekommen. 3-mal wurde ich von den Römern mit Ruten geschlagen. 1-mal gesteinigt. 3-mal habe ich Schiffbruch erlitten. Einen Tag und eine Nacht trieb ich auf dem offenen Meer. Gibt es hier jemanden, der schwach ist, ohne dass ich seine Schwäche mitempfinde? Gibt es jemanden, der vom Glauben abfällt, ohne dass es mich wie Feuer brennt? Wenn man schon angeben muss, dann will ich mit den Zeichen meiner Schwäche angeben. Gott, der Vater des Herrn Jesus, er sei in Ewigkeit gelobt, weiß, dass ich nicht lüge. Im Hinblick auf mich selbst kann ich nur mit meiner Schwäche rühmen. Damit ich wegen der hohen Offenbarungen, die ich erfahren habe, nicht überheblich werde, ist mir gegeben ein Pfahl ins Fleisch, nämlich des Satans Engel, der mich mit Fäusten schlägt, damit ich nicht überheblich werde. 3-mal habe ich deswegen zum Herrn gebetet, dass er von mir weiche. Aber der Herr hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen. Denn meine Kraft kommt in der Schwachheit zum Ziel. Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, auf dass die Kraft Christi in mir wohne. Darum bin ich guten Mutes in Schwachheit, in Misshandlungen, in Nöten, in Verfolgungen und Ängsten um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, so bin ich stark.
Die große, selbstbewusste Gemeinde in Korinth erwartet einen positiven, energiegeladenen, charismatischen Apostel und dann erlebt sie diese Gestalt voller Brüche. Jemand, der sich einen Narren nennt. Der Apostel Paulus entspricht so gar nicht den korinthischen Erwartungen. Paulus wäre wohl in jedem Assessment für kirchliche Führungskräfte durchgefallen, vermutlich auch bei einer Bewerbung auf die Gemeindepfarrstelle Gummeringen. Seltsam, verworren, viel zu wenig positiv, alles andere als ansprechend. Oh ja, wir pochen auch bei unseren kirchlichen Ansprüchen im kirchlichen Kontext auf unsere Ansprüche. Oh ja, auch da muss die Lebensgeschichte stimmen, sie muss stimmig, sie muss positiv sein. Und mitten hinein in diese Ansprüche, dies höchst verwunderlich, völlig unerwartet, kein bisschen geschönt und auch gar nicht christlich demütig, Paulus erzählt seine Lebensgeschichte im 2. Korintherbrief fast prahlend und zugleich merkwürdig, verwirrend, voller Selbstironie. Er listet auf, was er alles geleistet hat. Er stellt gerade zur Schau, welche Lasten er auf sich nahm, welche Gefahren er meisterte, wie viel Erkenntnisse er sammelte. Schiffbruch vor Malta, 1,5 Tage im Meer, Kälte, Hitze, Trockenheit, Folter, Hochsicherheitstrakte überlebt. Ja, sogar die eigene Hinrichtung, er wurde gesteinigt. Na, wer bietet da mehr? Und im selben Augenblick nennt sich Paulus einen Narren, der töricht redet. Weshalb redet Paulus so? Weshalb erzählt er seine Lebensgeschichte so prahlerisch und gleichzeitig so ironisch? Ich will versuchen, das zu erklären in einem Bild. Stellen wir uns vor, wir sitzen im Zirkuszelt. In schwindelnder Höhe ein Artist auf dem Hochseil. Wir bewundern das scheinbar schwerelose Spiel von Wagemut, Kraft, Präzision, Schönheit, tosender Beifall. Dann stolpert ein Clown in die Manege, er klettert wie zuvor der Artist in die Zirkuskuppel, wagt sich aufs Hochseil, schwankt, fängt sich wieder, stolpert, stürzt um ein Haar in die Tiefe, immer wieder rappelt er sich auf und scheint immer wieder neu zu scheitern. Wir lachen und gleichzeitig ahnen wir, dass sich hinter der tollpatschigen Art des Clowns dieselbe hohe Artistenkunst verbirgt. Der Clown beherrscht das Spiel von Balance, Kraft und Präzision ebenso vollkommen wie der Artist, nur er führt es anders vor. Nicht nur glatt, schön, gelingend, sondern verzerrt, vom Scheitern bedroht, voller Selbstironie. Das Stolpern des Clowns will uns daran erinnern, dass uns im Leben nicht alles gelingt und auch nicht alles gelingen muss. Vielleicht hilft uns dieses Bild vom Clown, die unerwartete, die merkwürdige Lebensgeschichte des Paulus besser zu verstehen. Paulus führt mit seiner prahlerisch scheiternd ironischen Lebensgeschichte Ähnliches vor wie ein Clown auf dem Hochseil. Nicht nur schön, gelingend, unangefochten, sondern mit Brüchen, verletzlich, immer vom Absturz bedroht, so wie der Clown, so erzählt Paulus sein Leben. Paulus rüttelt die Korinther, die Anspruchsvollen, mit seiner törischen, närrischen Selbstdarstellung auf. Ihr Korinther, so höre ich ihn sagen, fallt doch nicht herein auf die glatte Kunst von Selbstdarstellern und religiösen Verführern. Solche waren ja in Korinth aufgetaucht. Sie argumentierten, es kann ja sein, dass der Paulus aus der Ferne gewaltige Briefe schreibt, die sich gewichtig lesen, aber wenn er persönlich auftritt, dann ist er doch eher schwächlich. Und die Redekunst des Paulus ist unterentwickelt. Fehlt es ihm nicht genau daran, was er für sich gerne in Anspruch nimmt, die geistliche Vollmacht? Mit welchem Recht nennt er sich eigentlich Apostel, wo er doch gar nicht zum engeren Kreis der Jünger gehörte? Und seine Krankheit und sein schweres Leiden, muss das nicht gedeutet werden als Strafe Gottes oder als gar als Verfallenheit an die Engel des Satans? Solche Stimmen gab es in Korinth, solche Personen. Weiter höre ich Paulus sagen, erinnert euch daran, Gott kann doch auch auf krummen Linien gerade schreiben. Im Leben zählen nicht nur Glanz und Leistung, sondern dass Gott in uns stark ist, in der Zeit der Schwäche, das trägt doch das Leben. Das hält uns doch in den Stunden der Not, dass wir dennoch niemals aus Gottes Händen fallen, so höre ich Paulus sagen. Paulus schildert sein Leben ehrlich, er weiß um seine Schwäche. Er schluckt auch nicht den Ärger hinunter über die Angriffe gegen seine Person. Paulus sagt, was er empfindet, dass er verletzt ist, dass man ihm die Ehre abschneidet. Heute würden wir das Mobbing nennen. Paulus sagt Christus, was ihn quält. Immer wieder hat er es vor seinen Herrn gebracht im Gebet und dann in einer unglaublich heiligen, intensiven Erfahrung der Nähe Gottes erhält er eine Antwort. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft vollendet sich in der Schwachheit. Mir fällt auf in der Antwort Jesu, dass da von Schwachheit die Rede ist. Wenn Jesus in der Seelsorge mit mir redet, dann kommt da meine Schwachheit vor. Dann kann ich sie benennen, dann muss nichts vertuscht, beschönigt, verdrängt werden. Dann braucht es kein Schaulaufen, kein selbstbeklatschendes Bilanz aufpolieren. Vom fahlem Fleisch spricht Paulus. Wir wissen nicht genau, was er meint. Vielleicht epileptische Anfälle, immer wiederkehrende Malariaschübe, schmerzhafte Migräneattacken. Ich finde, es hat sein Gutes, dass wir diese Metapher, das Bild vom Fleisch im Fall, nicht klipp und klar medizinisch deuten können. Denn so hilft uns dieser Pfahl im Fleisch, nach unseren eigenen Pfählen zu fragen, was uns im Leib steckt. Schmerzend, ohne Aussicht auf Erlösung. Bittere Niederlagen, geknickte Karrieren, verlorene Utopien. Verstricktheit in die Ungerechtigkeit eines Systems, in die Unheilsgeschichte einer Familie. Menschliches Versagen, enttäuschte Liebe, eigenes Versagen. Besser nie Geschehenes, eben jene bitteren Stunden, jener dunkle Fleck in meiner eigenen Biografie. Oh ja, wenn ich meine Lebensgeschichte ehrlich erzähle, wenn ich aufs Schaulaufen und Bilanz aufpolieren verzichte und wenn Jesus in der Seelsorge zu mir redet, dann kommt da meine Schwachheit vor. Und ich kann sie benennen, muss nichts vertuschen, tabuisieren, muss keinen Hochseilacker der Umdeutung vollführen. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. So haben wir es im Ohr aus der Lutherbibel. Ganz wörtlich übersetzt heißt es, meine Kraft wird in der Schwachheit zum Ziele kommen. Diese wörtliche Übersetzung hilft mir, den seelsorgerlichen Trost Jesu noch einmal tiefer zu verstehen. Nicht meine Schwachheit ist das Ziel, in die ich mich halt hineinschicken muss. Ich muss mir kein falsches, demütig christliches Schwachheitsideal anziehen, so als ob Schwachheit das Kennzeichen des wahren Christentums wäre. Nein, sondern Gottes Kraft kommt zum Ziel, trotz meiner Schwachheit. Gott kommt zum Ziel mit mir, trotz meiner Brüche und Widersprüche, trotz meines Pfahls im Fleisch. Gott kann mich in meiner Schwachheit verändern. Ja, er kann mich in meiner Schwachheit gebrauchen. Ich muss nicht immer stark sein, um das Leben zu bestehen. Ich muss nicht erst stark sein, um Gott zu gefallen. Nein, Gott gebraucht mich und hält mich, kommt mit mir zum Ziel. Meine Schwachheit, meine Krankheit, mein Wunderpunkt können Gott nicht hindern. Nur ich kann Gott hindern. Durch falsche Stärke, die meint Gott nicht zu brauchen. Noch einmal zum Thema, wie erzählen wir unsere Lebensgeschichte? Es verhält sich doch so, die Art und Weise, wie wir unsere Lebensgeschichte erzählen, die bildet ab, welches Bild von Gott wir im Herzen tragen. Die Art und Weise, wie wir unsere Geschichte erzählen, spiegelt unsere Herzenstheologie. Ob ich meinem Herrn zutraue, dass er es dennoch recht mit mir macht. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in deiner Schwachheit zum Ziel kommen. Bitte lassen Sie dieses kostbare Wort Jesu heran an Ihren Pfahl im Fleisch. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft kommt in deiner Schwachheit zum Ziel. Bitte nehmen Sie dieses kostbare Wort Jesu mit in diese Woche und in Ihr Leben. Amen.